Zwischen Kotti und Kapiteln.
Dein Buchclub im Podcast-Format.
Jeden zweiten Dienstag, überall wo es Podcasts gibt.
Für alle, die lesen lieben oder lernen es zu tun.
Ich bin Yannick Schümann.
Und ich bin Kara Wolf. Let's go.
It's a beautiful sunny day.
It's a beautiful sunny day.
Guten Morgen, Kara.
Guten Morgen, Yannick.
Wir sind ganz schön früh aufgestanden heute.
Heute sind wir richtig früh dran, aber es steht ja auch noch einiges auf dem Programm heute.
Es steht noch einiges auf dem Programm. Meine Eltern kommen nämlich zu Besuch und deswegen müssen wir heute früh anfangen, damit ich sie vom Bahnhof abholen kann.
Sehr schön.
Es ist wieder Freitag. Wir nehmen wieder ein paar Tage vorher auf. Ich freue mich, mit dir wieder zu schnacken.
Ich freue mich auch.
Heute haben wir kein Buch zwischen uns, weil wir gleich wieder einen Gast begrüßen dürfen.
Und zwar einen ganz tollen Gast.
Dazu aber später.
Genau, dazu später mehr. Yannick,
ja.
Was war los?
Also fangen wir mal hinten an. Das heißt, gestern und vorgestern und vorvorgestern. Ich war in Köln, weil ich einen Job hatte. Und das Problem ist, ich kann noch nichts über diesen Job erzählen und ich wünschte, ich könnte über diesen Job etwas erzählen. Ich kann es ja mal so ein bisschen kryptisch davon berichten. Ne? Es waren Sprachaufnahmen.
Mhm.
Es waren aber auch, jetzt wird es ein bisschen funny und alles so, was macht der? Es waren aber auch Gesangsaufnahmen.
Er singt. Der Mann singt jetzt.
Ja, ich bin bei DSDS. Ich wünschte, ich könnte mehr erzählen. Das klingt jetzt ein bisschen absurd und so, aber es ist, sagen wir mal so, als ich die Anfrage bekommen habe für diese Arbeit, habe ich fast geweint, weil mein Herz hat sich erfüllt und ich freue mich, Leute, ich freue mich, das so doll mit euch teilen zu können, wenn ich es dann irgendwann teilen darf.
Wann darfst du es denn teilen?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es also erscheint und rauskommt im November.
Okay, macht euch auf eine lange Wartezeit gefasst.
Genau, ich glaube, ich kann es auf jeden Fall vorher teilen. Also vielleicht kann ich so im Juli mit euch teilen.
Sind ja nur noch 3 Monate.
Aber es war wirklich, es war wunderschön. Sehr und ich hatte schön. Den Spaß meines Lebens.
Das magst ist bei mir du, passiert. Magst du Köln?
Ja. Weißt du was?
Ja.
Ich finde Köln nicht schön. Mm-mm. Ich bin ja aus Hamburg, ne? Mm-hmm. Wohne jetzt seit 16 Jahren in Berlin. Und ich bin ja auch durch die Arbeit sehr viel und für eine lange Zeit an verschiedenen Orten, was ja so toll ist, weil ich die Möglichkeit habe, mich dann so kurz für 2-3 Monate so zu fühlen, als zum Beispiel würde ich in München leben.
Mm-hmm.
Bekomme dann immer Wohnung gestellt und habe so richtig das Gefühl von, ich weiß nicht, ich koche selbst, ich wasche meine Wäsche selbst, ich räume die Wohnung auf, in der ich lebe. Das heißt, ich lebe wirklich für eine kurze Zeit irgendwo anders. Und ich liebe es zum Beispiel immer in München zu sein.
Mhm.
Ich liebe es in München zu drehen und für kurze Zeit in München zu sein. Ich würde aber nicht gerne in München wohnen wollen.
Mhm.
Peace out an alle, die in München wohnen. Ist einfach persönlich nicht meins. Und vor allem noch weniger meins ist Hamburg als Hamburger.
Das ist interessant.
Ja.
Also weil ich hätte jetzt, also voll viele Hamburger sind ja so absolute Hamburg-Verfechter und so
ja.
Hamburg, meine erste Liebe. Ja genau, Perle, stimmt die Perle.
Hamburg, meine Perle. Ich liebe Hamburg auch und hier dasselbe. Ich bin total gerne in Hamburg und ich habe ja immer einen Fuß in Hamburg dadurch, dass meine Family da wohnt. Also für mich ist es Berlin und für mich ist Berlin auch die einzige Stadt in Deutschland, in der ich leben wollte. Wenn ich mir aber eine andere Stadt aussuchen müsste, wäre es, glaube ich, Köln.
Die Leute sind halt irgendwie so ein bisschen netter.
Die Mentalität ist halt der Hammer dort.
Ja.
Also ich liebe es, in Köln zu sein, weil die Menschen da einfach so lieb sind.
Mhm.
Genau. Magst du Köln?
Hast
du eine Beziehung zu Köln?
Nicht wirklich. Also ein Freund von mir wohnt da, aber war, glaube ich, irgendwie 2-3 Mal in Köln.
Okay.
Also ich habe da keine besondere Verbindung zu, nee. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht die schönste Stadt.
Es ist überhaupt nicht die schönste Stadt. Aber es ist halt irgendwie wirklich netter und das Gefühl, dort zu sein, ist
ja.
Schön. Genau, da war ich.
Sehr schön.
Und du? Was hast du erlebt?
Es war irgendwie voll viel los und ich wollte mit dir auf jeden Fall auch nochmal und mit der Community über unsere geile Osteraktion reden.
Yes.
Weil wir haben ja…
Wir sind gehoppelt.
Wir sind durch Kreuzberg gehoppelt, erfolgreich durch Kreuzberg gehoppelt und haben über 50 Bücher versteckt. Und nicht nur das, sondern wir haben auch so tolle Nachrichten von euch, von unserer Community bekommen, dass ihr euch zufällig getroffen habt, dass ihr die Bücher gefunden habt. Und wir haben uns so gefreut, dass ihr euch auch einfach untereinander kennenlernen durftet. Das ist total schön für uns auch zu hören und zu erfahren.
Ich hätte nicht gedacht, dass das 4 Stunden dauert, diese Bücher zu verstecken.
Ey, es war so anstrengend. Ich war auch am Abend, ich war fix und
fertig.
Aber
es hat also, so viel Spaß gemacht.
Ja.
Ja, es war richtig geil.
War richtig
leider
geil.
Könnt ihr keine Bücher mehr finden, aber für alle, die es verpasst haben, wir haben ein paar Reels zu unserer Osteraktion gepostet, die könnt ihr euch gerne nochmal anschauen.
Es war sehr schön. Es hat Spaß gemacht.
Und dann waren wir noch im Kino und haben The Drama geschaut.
Oh ja, The Drama.
Geil.
Geil.
Geil, liebe ich.
Es ist ein Film, der mich wirklich seit langer Zeit mal wieder richtig umgehauen hat. Ja. Zendaya ist ja einfach eine Göttin.
Immer.
Und dieser Film ist aber so geil, weil der so viele unterschiedliche Layers hat. Also ich war so reingezogen in diese Story und auch Robert Pattinson, alles.
Ich finde Robert Pattinson so toll und ich finde das Geilste an Robert Pattinson ist, dass er geschafft hat von, also in dieser Filmwelt, und wir haben ja schon über das Kategorisieren geredet, mhm, ne, in Folgen zuvor, und wenn du halt einmal eine Person bist oder einmal in so einem Mainstream-Erfolg mitspielst, dann ist es total schwer, da wieder rauszukommen.
Harry Potter.
Zum Beispiel. Ja. Und er hat es ja geschafft, sich einfach so sehr von Edward zu distanzieren, mhm, und zu einem so krass ernstzunehmenden Schauspieler zu werden. Und er ist einfach ein so geiler Schauspieler.
Ja.
Die beiden also in zusammen.
Der Rolle, wow.
Mega.
Absoluter Filmtipp. Ja. Schaut euch The Drama an, es lohnt sich. Und wir sind auch ganz gespannt, was ihr über den Film denkt, weil es gibt auch einen krassen Plot-Twist.
Der ja schon im Trailer ersichtlich wird, aber man weiß nicht wirklich, worum es wirklich geht. Ja. Und sonst so?
Ich habe festgestellt, du kennst mich, ich bin ja eigentlich eine relativ organisierte Person. Ja. Mein Aszendent ist Jungfrau, das merkt man.
Sie ist keine Jungfrau, Leute. Sie redet nur von ihrem Aszendenten.
Genau. Mein Aszendent ist Jungfrau. Jungfrauen sind sehr ordentlich. Ich bin auch sehr ordentlich, würde ich sagen.
Bist du?
Ich bin aber manchmal eine krasse Prokrastiniererin.
Ich auch. Scheiße.
Ja.
Das ist echt eine Kack-Mensch-Eigenschaft.
Ach, das ist so eine Kack-Eigenschaft, wirklich. Und das war so, also Beispiel, ich habe eine Rechnung bekommen, eine Arztrechnung, und die lag auf meinem Schreibtisch und ich wusste, ich muss die überweisen. Das ist eine Sache von 3 Minuten, mhm, literally.
Ganz schnell.
Es geht ganz easy. Schnell. Und ich habe diese Rechnung angeguckt und ich habe die angeguckt und ich hatte einfach keinen Bock. Kennst du das?
Mhm.
Ich hatte keinen Bock, diese Rechnung zu überweisen. Und dann war ich so...
Aber warum hat man das meistens mit so Rechnungs- oder Steuersachen?
Das ist Steuer auch.
Steuer ist ja einfach nur nasty.
Shoutout an meinen Vater, der immer noch meine Steuer macht. I love you. es ist einfach nur so, man guckt diese Dinger an und ich weiß ja, es ist kein Stress. Ich weiß ja, ich hätte es in 2 Minuten erledigt. Und ich mache es einfach nicht. Und jetzt war gestern... zu besagter Rechnung, die auf meinem Schreibtisch lag, Aufforderungscharakter hatte, im Sinne von, überweise mich, hi, here I am. Und ich war so, jetzt kommt sicher bald die Mahnung, gestern war sie im Briefkasten.
Ja, ciao. Ich meine, das sind dann am Ende 2,50 oder so wahrscheinlich, ne? Aber
das ist voll egal, aber,
trotzdem, aber
dass man
dass
es zu dem
kommt,
Punkt kommen
ich weiß,
lässt,
ist, so dumm.
Das ist so richtig doof.
Bei mir ist es das Sepalast-Triftmandat meiner Krankenkasse, dass ich einfach unterschreiben könnte. Nein.
Könntest.
Nein, ich habe mich dazu entschieden, warum auch immer, das jeden Monat zu überweisen selbst. Mach's natürlich aber
proaktiv,
nicht.
Ja, proaktiv.
Mhm. Und es kommt natürlich immer bis zur dritten Aufforderung,
ja,
dass ich dann nur einfach vergesse.
Ja.
Oder ich, das Wort übrigens prokrastinieren, ne?
Ja.
Ich spreche das nie aus, weil ich nie weiß, an welcher Stelle das R kommt.
Prokrastinieren.
Ich sage immer aufschieben.
Ja, Aufschieberitis.
Naja, Aufschieberitis, das kenne ich sehr gut. Und ich glaube, ich kenne einfach ganz viele Menschen, denen das nicht anders geht. Wie geht's euch? Habt ihr auch die Prokrastinitis? Fragezeichen. Überweist ihr eure Krankenkassengebühren selbst? Oder habt ihr ein Sepalast-Schriftmandat?
Es ist so schlimm.
Okay,
naja.
Aber wir wollen jetzt hier nicht die ganze Zeit nur über Mahnungen und Geld reden.
Nee.
Wir können ja mal die Biege bekommen.
Die Biege?
Zu unserem Gespräch heute.
Ja, weil das ist ein Themenbereich, glaube ich, in dem man überhaupt nicht prokrastiniert. Also ich nicht.
Nee,
weil
ich auch überhaupt
das Excitement
nicht.
Ist real, wenn es dazu kommt, dass man das machen
macht.
Kann.
Fragezeichen, was machen wir jetzt hier eigentlich? Pass auf, das Tolle an unserem Projekt hier, ja, ist, dass wir uns ja Leute einladen können, das haben wir auch schon oft gesagt, mit denen wir uns unterhalten wollen,
mhm,
weil wir diese Themenfelder, in denen sie rumschwirren, einfach viel zu spannend finden. Und ich habe dich angerufen nach der Husky-Safari, von der ich ja letzte Folge erzählt hatte. In der Husky-Safari auf dem Schlitten hat man so viel Zeit, über alles Mögliche nachzudenken, und die Gedanken schweifen so richtig davon. Das war wie eine Meditation. Und ich hatte überlegt, mit wem möchte ich mich unterhalten? Wen könnten wir mal wieder einladen? Und dann habe ich an diese eine Person gedacht und habe nicht für möglich gehalten, dass man A, den Kontakt aufbauen kann und B, dass diese Person zusagt, und habe dich dann davon in Kenntnis gesetzt. Und Er ist heute wirklich da.
Er ist da, Leute.
Leute, wir reden über, also das große Fragezeichen, Kara hat es gerade schon erzählt, da prokrastinieren wir nicht. Es geht ums Reisen. Wir wollen mit euch und mit unserem heutigen Gast übers Reisen reden, im Speziellen über das Genre Reisebücher.
Reiseführer, Reisebücher.
Und ich glaube, an dieser Stelle gibt es keinen geileren Gast als the one and only in Deutschland, Stefan Lohse.
Der deutsche Lonely Planet sozusagen. Der personifizierte deutsche Lonely Planet.
Er ist heute einfach hier. Er ist da. Wollen wir ihn herschnipsen?
Wir schnipsen ihn jetzt her.
Okay, 1, 2, 3. Hallo lieber Stefan, wie schön, dass du da bist.
Hallo, hallo.
Hallo, hallo. Pass auf, Stefan. Ich glaube, wir alle kennen die Abteilung in der Buchhandlung, in die es uns immer hinzieht, wenn wir verreisen wollen. Und vor allem kennen wir alle diese orangenen Reisebücher, die uns sofort ins Auge fallen, und den Namen Stefan Lohse. Und wir wollen wissen, wer steckt hinter Stefan Lohse?
Ja, das bin ich.
Das bist du.
Stefan, wenn man dich googelt und bei Wikipedia mal liest, dann steht da, Stefan Lohse ist ein deutscher Reisender. Das finde ich irgendwie eine schöne Bezeichnung.
Also wir haben, ja, kann man so sagen. der Eintrag bei Wikipedia, der ist zu unserem 40. Jubiläum hier gemacht worden von Autoren, die haben das gemacht. Ich habe da keinen Einfluss drauf gehabt. Und seitdem steht es halt in
Wikipedia. Seitdem bist du ein Reisender.
Aber
ein
würdest Reisender, du dich selber auch als Reisenden bezeichnen?
Ja, ich denke schon, auch das ganze Leben ist ja irgendwie eine Reise. Ja, und bei mir ist es vielleicht ein bisschen sehr ausgeprägt. Also ich komme aus der DDR und meine Familie ist noch vor der Mauer, also als Berlin noch keine Mauer hatte und man konnte mit der U-Bahn einfach in den Ostsektor, in den Westsektor fahren, sind wir nach West-Berlin und dann nach Westdeutschland gegangen. Und das war schon eine große Reise mit 13 Jahren. Mhm. Das war ein Rieseneinschnitt in meinem Leben und deshalb, Reisender ist eigentlich richtig. Und das Reisende, das hat sich dann immer weiter fortgesetzt. 2 Jahre später bin ich dann mit 15 Jahren zum ersten Mal nach Sizilien gefahren, mit einem italienischen Gastarbeiter. Also mit 15 ohne Eltern, und das musste ich auch meinen Eltern gegenüber durchsetzen.
Die haben dich gehen lassen, ja?
Ich habe ihnen gesagt, ich gehe. Und das wussten sie auch, dass ich das dann machen würde. Und ich bin also mit diesem italienischen Gastarbeiter, den ich kennengelernt habe, in einer Schreinerei. Wir haben ab und zu, musste ich auch ein bisschen Geld verdienen. Meine Eltern hatten kaum was, wir kamen aus dem Osten.
Ja.
Und dann habe ich ihn kennengelernt und er kam dann plötzlich mit der Idee, ja, du kannst mit mir fahren nach Sizilien und ich fahre im Sommer da 2 Monate dahin. Und da war ich natürlich Feuer und Flamme, das war wieder mal was ganz Neues. Und ich bin dann nach Sizilien gefahren, mit der Eisenbahn natürlich. Das hat Tage gedauert.
Ja,
ne?
Das kann ich mir vorstellen.
Damals.
Das dauert ja heute noch, aber damals, ja.
Das war natürlich ein Rieseneinschnitt wieder, eine ganz fremde Kultur. Sizilien war auch damals noch ganz anders. Ich war seitdem mehrere Male wieder in Sizilien, aber das ist dann völlig anders geworden. Und kein Mensch sprach Deutsch. Ich musste also, war gezwungen, Italienisch zu lernen, sehr schnell. Mit 13 Jahren klappt das auch sehr gut, sowas. Also mit, ich werde jetzt gleich 80, da tut man sich merklich schwerer mit einer Fremdsprache.
Aber ne? Sprichst du Italienisch?
Ein bisschen, ja. Also es geht so.
Ja. Ciao.
Und, ja, nicht nur ciao. Bella ciao.
Ja, genau. Und dann ist auch vorbei.
Ja, und dann war ich in Sizilien und dann habe ich, seitdem hat mich das wahnsinnig fasziniert, so in andere Kulturen zu kommen und mich damit auseinanderzusetzen. Das war der Anfang. Dann kamen die 60er Jahre, bin ich in ganz Europa per Arnaldo rumgefahren.
Ja.
Auch nach Nordafrika, nach Algerien, in Marokko, Tunesien.
Das war damals sicher auch wild, oder?
Das war gar nicht so wild. Es war wild insofern, dass dann 67 der Israel-Krieg ausgebrochen ist und plötzlich auch gegenüber Europäern ziemliche Feindschaft da gewesen ist aufgrund des Krieges. Und wir haben die Reise dann abgebrochen. Wir wollten noch nach Libyen, Ägypten. Also wir wollten eigentlich rein mal rund ums Mittelmeer. Und das war die Intention. Aber
wie
das
warst
haben wir,
du da?
Da war ich dann 18 oder sowas.
Okay.
Ja. Spannend. Und das, ja, draußen geschlafen immer, auch in Straßengräben und Neubauten und so und wenig Geld verbraucht. Das war dann die zweite große Reise und die wurde dann abgebrochen. Und ich bin auch bis Athen mit per Anhalter gefahren, alle sind 60er Jahren und bin sehr viel gereist und dann kam.
Das klingt wie ein riesiger Abenteuerfilm.
Ja, war auch, das war ja noch mehr, viel mehr Abenteuer. Man hatte ja, und das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen Reisen heute und damals, man hatte ja keine Kommunikation mit zu Hause. Das ist ja heute völlig anders. Ich meine, wenn ich die jungen Leute sehe, die sind die ganze Zeit über WhatsApp oder was weiß ich, per Bild sogar verbunden. Mhm. Und damals klappte das natürlich überhaupt nicht. Das ging ja gar nicht. Man konnte höchstens in den größeren Städten mal ein Telefongespräch anmelden, was sehr, sehr teuer war. Ja. Und da musste man auch zum Teil warten, bis das überhaupt durchging. Und das hat sich natürlich total geändert. Und ich bin dann 1971 auf dem Hippie-Trail nach Indien.
Erzähl mehr über den Hippie-Trail nach Indien.
Ja, das war natürlich schon, auch per Anhalter, da hatte ich ja nun schon aufgrund von Europa, Nordafrika eine ganze Menge Erfahrung. Und wir sind dann auch zu zweit mit einem Freund zusammen bis nach Nepal per Anhalter und mit Bussen und na, was da eben so angefallen ist.
Über welchen Zeitraum reden wir hier?
Das waren ungefähr 5 Monate.
Ist das wahnsinnig.
Und Afghanistan, Iran. Iran war damals noch unter dem Schah und Afghanistan war Mittelalter, also war wirklich richtig Mittelalter. Das war wieder so eine neue, wenn du eine Zeitreise machst. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, in einem Bus, in dem wir gefahren sind in Afghanistan, saß dann neben mir auch so ein junger Typ, der war vielleicht um die 20 und der hatte ein riesen Krummschwert hier an der Seite dran, neben mir. Ja. Also wir dann in Pakistan und Indien waren ja auch schon geteilt damals. Und Pakistan war eigentlich ein sehr moderner Staat damals und Indien war so ein Kopftrip. Weil du hast so viel Armut gesehen, das kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen. Indien ist auch nicht mehr so. Aber damals war schlimm. Und da sind viele Leute, die auf dem Hippie-Trail waren, erstmal ausgeflippt. Ne? Ja. Weil
das ist nicht arbeiten
konnten. Wenn du damit konfrontiert wirst mit wirklich Basisarmut, ja, also die Leute hatten nichts. Das war dann schon so ein Hammer. Ich bin dann auch jahrelang nicht mehr nach Indien gefahren. Und danach bin ich dann nach Südostasien und nach dem Studium, ich habe dann Abitur nachgemacht und hier in Berlin und habe dann studiert als Lehrer, ich wollte mal Lehrer werden. Und nach dem ersten Staatsexamen, was bei mir nicht so toll verlaufen ist, ich habe dann eine Note 3 gehabt und da hast du keine Referendarstelle gekriegt. Damals gab es eine Menge Referendare mit Note 3 in Geschichte und Englisch, war nichts. Und deshalb bin ich dann auf die Idee gekommen, noch weiterzufahren. Ich habe sehr viel gutes Geld verdient. Ich war Taxifahrer, das war damals eine sehr lukrative Angelegenheit. Und ich habe dann halt 30 Tage im Monat gearbeitet, jeden Tag 12 Stunden und so und hatte dann auch sehr schnell wieder Geld zusammen und konnte dann 6 Monate nach Asien fahren. Ne?
Wow. Doch, das klingt so wunderschön. Und
da kam dann bei der zweiten großen Reise kam dann die Idee, dass ich das mal alles irgendwie ordnen könnte oder aufschreiben könnte und eben nicht nur jetzt die Kommunikation mit anderen Leuten, sondern das aufschreibe. Und das habe ich dann gemacht und dann kam ich 1977 wieder zurück und ich hatte immer noch keine Referendarstelle und dann habe ich angefangen mit dem Südostasien-Buch.
Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie kommt man denn auf die Idee? Also erste Frage, du wusstest ja wahrscheinlich gar nicht so richtig, wie es da in diesen ganzen Ländern aussieht, was auf dich zukommt und so weiter. Und das finde ich schon mal krass, weil wenn ich heute irgendwie reise, dann ist es immer so, okay, ich gucke schon mal vorher, wie sieht es da aus? Ich habe irgendwie eine Vorstellung davon. Du bist ja wirklich komplett ins Blaue reingereist.
Ja.
Und dann eben, wann kam die Idee oder dieser Wunsch, das auch aufzuschreiben und weiterzugeben?
Also ins Blaue reingereist war, ist schon richtig der Ausdruck. Aber das habe ich auch vorher in Europa gemacht. Mhm. Sizilien war auch ins Blaue. Damals, als ich noch jünger war.
Aber stimmt, das ist eine total, ne, also so wie du es gerade gesagt hast, das ist eine total andere Art zu reisen, wie wir uns das heutzutage gar nicht mehr vorstellen.
Völlig anders.
Vor allem können wir uns das nicht vorstellen, weil es eben Bücher wie deine gibt.
Gab,
ne?
Und es zum, gab gar keine Bücher
gab
damals.
Nichts.
Es gab keine.
Dieses Genre Buch gab es nicht, Reiseführer?
Es gab schon Reiseführer, es gab den Polyglott. Polyglott ist so ein Heftchen gewesen, mhm,
ja,
mit Schwarz-Weiß-Zeichnungen drin. Das war das Einzige, was es eigentlich gab. Aber dann in den 70er, Ende der 70er Jahre entstanden so ein paar im Selbstverlag erschienene Reiseführer. Und da war ich dann auch mit dabei.
Wie umfangreich war das erste Buch, was du geschrieben hast?
Das war schon ziemlich umfangreich. Es hatte Südostasien, also Indonesien, Malaysia, Singapur, Burma, also Myanmar, wie man heute sagt, Thailand, ja, das war's.
Wow.
Ja, und dann kam halt die Idee, dann bin ich hier wieder zurück und dann habe ich angefangen, also ich habe schon unterwegs eine Menge aufgeschrieben.
Das wollte ich gerade fragen, hast du alles schriftlich natürlich auf Zettel
notiert? Ich wollte eigentlich einen Roman schreiben.
Ja.
Und ich hatte so eine Olympia-Reiseschreibmaschine mit in meinem Rucksack drin.
Wirklich?
Wie schwer, ja, war die und wie groß war sie?
So. Na, das ist, es gab so, ich weiß nicht, wie das Modell jetzt hieß, das war so eine, die konnte ich mit im Rucksack, ich habe wenig Sachen dabei gehabt, braucht man ja auch gar nicht so viele. Genau. Hatte die Reiseschreibmaschine mit im Rucksack drin und habe dann angefangen auf den Philippinen. Mich mit einem Roman zu beschäftigen. Und es ging
so
natürlich
romantisch.
Dann auch ums Reisen. Aber nach so ungefähr einem Monat habe ich festgestellt, das ist doch nicht das Richtige. Ich kann das nicht. Und dann habe ich es sein gelassen und habe dann gedacht, eigentlich schreib doch mal sowas auf, was die Leute so erzählen, wo sie gewesen sind, und
ja,
mach so eine Art Reiseführer. Und das habe ich dann umgesetzt.
Juckt es dich noch in den Fingern, mal noch irgendwann diesen Roman zu schreiben?
Nee.
Nee, gar nee. Nicht?
Nein, ich mache jetzt keinen Roman mehr. Das. Nee.
Ja, eine Autobiografie vielleicht.
Ja, da habe ich schon ein paar Mal Ideen gehabt, aber ich glaube, ich wäre langsam zu alt, um sowas auch noch umzusetzen.
Wie können wir uns das genau vorstellen, Stefan? Du bist an diesen Orten. Mhm. Die Hauptarbeit, so stelle ich mir das vor, besteht darin, mit Einheimischen in Kontakt zu treten, richtig?
Nee. Doch, mit Einheimischen natürlich als Reisender, als
genau,
Traveler,
als Reisender.
Ja,
ist genau.
Richtig. Aber für das Buchprojekt sind es nicht unbedingt die Einheimischen, sondern das sind die, die auch rumreisen. Mhm. Das sind alles junge
okay,
Leute
verstehe.
Gewesen
du
damals.
Du unterhältst dich mit den Travelern.
Ja.
Und ihr unterhaltet euch, wo warst du essen, wo wart ihr
genau.
Untergebracht?
Wo die herkommen, wie sie da hingekommen sind. Und das gab es ja alles nicht. Es gab kein Netz, es gab also auch keine Infos.
Mhm. Ja.
Und du musstest dann halt zum Busbahnhof gehen, für die Recherche dann, für das Buch. Und hast die ganzen Companies alle abgefragt, wo fahren die Busse hin, wann fahren die, was kosten die und so weiter. Das habe ich dann auch umgesetzt. Das habe ich auch gemacht in allen größeren Orten. Gerade Eisenbahn und Busverbindung waren noch wichtiger als Eisenbahn. Und habe das dann gefragt, habe es aufgeschrieben. Natürlich hat man alles damals aufgeschrieben, auf Büchlein und Zettelchen. Und ja, und da ist mir auch eine ganz schlimme Sache passiert. Ich habe dann meine Frau kennengelernt und die hat dann auch mitgemacht. Wir haben das ja zusammen dann gemacht. Und wir waren mal in Bali. Und da haben wir auch alles in so ein Heftchen reingeschrieben, unheimlich viel. Wir waren gerade vorher auf den Molukken in Indonesien und da fährt sowieso keiner hin. Aber ich dachte, das ist ganz gut, im Buch mal sowas reinzubringen. Wir wollten eigentlich die Leute immer auf andere Reihen, nicht weg von den ausgetretenen Pfaden. Und da haben sich die Molukken angeboten und wir haben alles aufgeschrieben. Die konntest du nur mit dem Schiff rumfahren, Schiffsverbindungen und. Und dann waren wir in Bali, waren am Ende der ganzen Reise und ich hatte von einem Freund in Bali, den ich schon lange gekannt habe und immer noch kenne, der hat mir so ein Auto gegeben, so einen offenen, so ein Safari-Jeep hieß das damals, so ein Volkswagen. Ne? Da haben wir hinten auf dem Rücksitz so eine Tasche gehabt und da war das drin und ich bin so eine ganz enge Straße und da kommen plötzlich zwei Leute angerannt, greifen, weil der Wagen offen war, hinten rein, klauen die ganze Tasche, die Tasche ist weg mit den ganzen Aufzeichnungen.
Mit allen Unterlagen?
Mit allen
Unterlagen. Das ist nicht dein Ernst?
Horror.
Unterlagen,
ja,
wie viel,
alles weg.
Wie viele Monate Arbeit?
3.
Oh mein Gott.
Ja, das war dann alles weg.
Heutzutage redet man von Festplatte gelöscht.
Damals war es.
Ja, klar, natürlich.
Wir haben dann, danach haben wir alles fotokopiert. Es gab dann die ersten Fotokopierläden und haben alles fotokopiert und woanders hingepackt.
Sicherheitskopien,
und so.
Ja.
Und wie habt ihr euch von dem Schock erholt?
Naja, da blieb uns nichts anderes übrig. Es war weg. Und ich habe dann noch ein Motorrad gehabt, bin da überall rumgefahren. Ich dachte, was macht der Mensch, der mir die Tasche geklaut hat, mit den Sachen da? Der schmeißt die irgendwo weg. Mhm. Und auch mein Freund in Bali hat auch gesagt, ich soll mit dem Motorrad da an den ganzen Hecken, das sind so Hecken, um die Grundstücke rumfahren, ob die nichts weg, die Tasche war weg und alle Infos waren auch weg.
Oh Gott, schrecklich.
Das ist auch passiert, aber das ist später dann gewesen. Also am Anfang habe ich wirklich alles versucht aufzuschreiben und bin dann hierher und habe das geordnet und habe angefangen zu schreiben.
Und sag mal, dann, als du quasi deinen ersten Reiseführer fertig hattest, hast du den dann auch im Selbstverlag rausgebracht oder wie ist das gelaufen?
Ich habe ja keine Ahnung gehabt von Buchverlegen und nichts und ich wusste ja nicht mal, was eine ISBN ist oder sowas. Ja. Ne? Und habe dann einen Freund hier in Berlin gehabt, der hat auch Bücher verlegt im Selbstverlag und der hat mir das dann alles beigebracht, was ich machen muss und hab angefragt bei großen Verlagen, Dumont auch zum Beispiel und anderen Verlagen, die Reiseführer machen, ob sie Interesse hätten. Da gab es dann auch Interesse. Bei Dumont war zum Beispiel eine interessante Entwicklung, aber das hat sich dann alles zerschlagen und dann habe ich gedacht, jetzt machst du es selber. Mhm. Und da ich diesen Freund hatte, der mir so die Tipps, die konkreten praktischen Tipps gegeben hat,
konntest du es umsetzen.
Habe ich es dann auch gemacht und dann wusste ich natürlich auch nicht, was machst du jetzt mit dem Buch, wie kriegst du das unters Volk? Ja. Ne?
Und? Kriegst du das
voll? Ja, da gibt es noch eine heiße Geschichte. Also wir haben 2.500 Bücher drucken lassen.
Das ist aber auch eine ganz schön große Auflage
schon,
oder?
Ja, ja. Aber darunter, das lohnte sich nicht darunter. Ja. Da wäre der Druckpreis pro Exemplar viel zu hoch gewesen. Haben wir das gemacht und dann bin ich hier zu den Buchläden, zu Kiepert damals. Kiepert war die größte Buchhandlung, geografische in Berlin. Und bin dann hin, habe die Bücher vorgestellt, wir haben sie alle gekauft und dann habe ich Kontakt aufgenommen mit Großhändlern in Westdeutschland und die haben dann auch Bücher gekauft und jedenfalls waren die Bücher dann bald weg.
Es war komplett DIY, du hast einfach alles alleine gemacht.
Ja.
Das ist so verrückt.
Dann bin ich mit meiner Frau zusammengezogen in eine Wohnung und wir wussten nicht, wo wir die Bücher lagern.
Im Wohnzimmer.
Und dann haben wir haben ursprünglich nur auf eine Matratze auf dem Boden gehabt, wo wir geschlafen haben und dann haben wir die Bücher alle da drunter gestapelt.
Ihr habt auf deinen Reiseführern.
Auf den Büchern.
Du hast auf deinem
Reiseführern auf den Büchern haben geschlafen. Wir die Matratze drauf und das war dann ein bisschen höher, so vielleicht. Und dann haben wir da drauf geschlafen und wir konnten genau verfolgen, wie die Verkäufe laufen.
Das heißt,
ging immer weiter nach unten.
Ab und zu habt ihr ein bisschen schief geschlafen.
Ja. Ja, dann wurde es etwas professioneller dann danach. Und
okay, aber du hast direkt mitbekommen, Leute interessieren sich, Leute sehnen sich nach Informationen.
Das wusste ich, weil es gab ja dann schon die ersten so Selbstverlag, Reiseführer, Alaska nach Feuerland zum Beispiel. Mhm. Und dann auch von Lonely Planet gab es die ersten.
Damals auch schon in der
Zeit. Ja, 74 ist der erste Lonely Planet, Southeast Asia's Shoestring.
Das muss ich jetzt einmal kurz fragen. Ne? Ich wusste nicht, ob ich das ansprechen soll. Denn ist Lonely Planet der Hauptkonkurrent von Stefan Lohse quasi im deutschen Raum?
Lonely Planet ist viel größer erstmal, weil er der englischsprachige Markt ist. Und der englischsprachige Markt ist natürlich 10-mal so groß wie der deutsche.
Mhm. Ja.
Und schon deshalb ist es eigentlich kein Konkurrent.
Weil man gar keine Chance haben kann.
Aber mittlerweile werden die ja alle auch ins Deutsche übersetzt. Ja. Das haben wir übrigens angefangen, weil wir hatten dann keine Autoren und wir wollten andere Bücher machen und wir haben die Lonely Planets übersetzt.
Ach, das ist ja interessant.
Und wir haben, Vietnam war, glaube ich, das erste Projekt, was wir von Lonely Planet übernommen haben.
Bei mir ist wirklich aufgefallen, dass Reisende, also ne, wir reden ja auch noch später über die Veränderung durch die digitalen Medien, aber auch ich war, als ich 18 war, zum allerersten Mal in Thailand mit Rucksack, habe ich mich für die Orange Reiseführerausgabe entschieden und bin mit Stefan Lohse gereist. Ja. Und Stefan, ich reise, seit ich 18 bin, sicher durch die Welt mit den Stefan Lohse Travel Handbüchern. Und ich hatte immer das Gefühl, es gibt die Leute, die nach dem Lonely Planet greifen und die zum Stefan Lohse greifen.
Ja.
Genau, deswegen fand ich das interessant, dass du jetzt auch noch die Lonely Planets mit übersetzt hast.
Erstmal ist es so, dass die Autoren natürlich nicht so viel Geld verdient haben. Mhm. Wenn du bei Lonely Planet hast du Riesenauflagen. Ich weiß das, ich kenne die Loni Blendit, also die Gründer von Loni Blendit sind Freunde von mir, also Tony Wheeler und Maureen Wheeler, die haben auch zigmal besucht in Australien.
Wie schön.
Ich weiß die Auflagenhöhe von denen, wenn die also von Thailand 150.000 verkauft haben, dann waren wir zufrieden, wenn wir 6.000 oder 7.000 verkauft haben.
Ja.
Und das heißt, die Autorenhonorare waren natürlich auch viel niedriger für die deutschen für unsere Bücher. Und den Autor zu finden, der das dann macht und da vielleicht, was weiß ich, 20.000 Euro verdient an einer Auflage, die 2 oder 3 Jahre läuft, ja, ja. Das ist natürlich nicht viel Geld. Und er muss ja auch die Reisekosten davon bezahlen. Und deshalb sind wir dann auf die Idee gekommen mit Übersetzungen.
Dein erster Reiseführer über Südostasien war also jetzt in Druck und wurde verkauft.
Ja.
Und wie ging es dann weiter?
Naja, dann lief das eigentlich ganz gut an und ich habe dann auch, ich war dann mittlerweile auch Referendar als Lehrer an der Schule und ich habe mir überlegt, also das hat mir nicht so gefallen, weil es gibt da sehr viel Zwänge, die du Lehrplan und lauter solche Sachen. Ich bin mit den Schülern sehr gut zurechtgekommen, das hat mir auch Spaß gemacht, aber ich habe ein Fettnäpfchen nach dem anderen da im Lehrerzimmer bin ich reingetreten und dann habe ich es sein gelassen und habe mir gedacht, jetzt machst du die Bücher.
Mhm. Ja.
Hab dann Renate hat dann das Referendariat fertig gemacht, hätte auch einen Job gekriegt an der Schule und hat dann gesagt, nee, ich mache die Bücher mit.
Also Renate hast du im Lehramts
Im Lehramt Kontext kennengelernt.
Okay.
Und ja, das haben sich einfach zwei Reisende gefunden.
Ja, sie war noch nicht so Reisende, aber sie hat Geografie studiert.
Schon
mal
anfangen.
Und jetzt das ist schon, das war dann die praktische Geografie.
Mhm. Ne? Und welche Region habt ihr nach Südostasien bereist?
Also wir haben sehr viel bereist, aber wir haben uns eigentlich, die Bücher, die wir gemacht haben über Südostasien, das war schon genügend Arbeit.
Mhm.
Wir hatten dann ja nicht nur das Südostasien-Buch, sondern wir hatten auch einzelne Länderbände. Mhm. Thailand und dann gab es Malaysia. Ja, Singapur und dann gab es Indonesien.
Wie so Auskopplungen
quasi. Auskopplungen, die dann intensiver irgendwie sich mit den Ländern beschäftigt haben und das war so viel Arbeit, dass wir gar nicht andere Regionen, deshalb haben wir andere Autoren gesucht und haben dann auch zum Teil welche gefunden, aber nicht immer und deshalb dann auch die Übersetzungen. Und ja, dann lief das eigentlich ganz gut und viel Geld ist da nicht rumgeflossen, aber wir konnten viel reisen. Ja, und dann ging das immer weiter.
Und sag mal, wenn ihr
das zweite Buch war übrigens ein England-Buch, weil ich in England auch gelebt habe für eine Weile.
Mhm.
Und das war das zweite Buch. Das dritte Buch war ein Berlin-Buch.
Mhm. Ach cool.
Haben wir auch gemacht, ja. Und dann kamen die Länderbände alle. Und dann waren es schnell so 7, 8 Bücher. Und und dann lief das eigentlich und wir dachten, das können wir so weitermachen. Und dann haben wir es auch so weitergemacht.
War es dir denn wichtig bei der Auswahl der Autoren und Autorinnen, dass sie ein gleiches Verständnis vom Reisen hatten wie du?
Ja, da haben wir auch.
Gab es sowas wie ein Casting? Dass du die
natürlich haben wir uns mit denen da abends hier in der Kneipe getroffen, haben Bier getrunken und haben uns unterhalten. das ist klar.
Ja.
Mit einigen gab es dann auch große Auseinandersetzungen, wenn es dann ums Geld ging und so. Und auch daher dann die Übersetzungen, weil das war ganz klar, eine Übersetzung, wir hatten gute Übersetzer. Und dann mussten wir aber auch so ein Buch umschreiben für den deutschen Markt.
Mhm.
Das ist ja nicht nur übersetzend, sondern da müssen eine ganz andere Information rein, die für Deutsche interessant sind oder deutschsprachige.
Was macht deiner Meinung nach den deutschen Reisenden dann aus? Was für Informationen will der haben?
Das war damals so. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Die wollen sehr konkrete Informationen, Fahrpläne und diese Sachen haben.
Mit Uhrzeiten
quasi. Mit Uhrzeiten und so. Das war das Typische für die deutschen Bücher. Das hatte Loni Blendit zum Beispiel nicht. Nicht so intensiv, wie wir das gemacht haben. Wir sind wirklich an die Busbahnhöfe gegangen, was ich schon gesagt hatte, und haben dann gefragt, wo die Busse alle hinfahren, aufgeschrieben. Mhm.
Da ist man aber, das ist schon witzig, ich fühle mich gerade total ertappt, weil ich glaube, das ist genau sowas, wenn ich irgendwie, ich weiß es noch, als ich in Georgien war, da sind wir auch dann an den Busbahnhof und es hieß halt so, ja, der Bus fährt irgendwann morgens und ich war so, was heißt denn morgens?
Ja,
und dann kommt man da hin und ist so wie so, wann fährt der denn jetzt? Wo ist der? Und irgendwie dieses Loslassen und in dieses Gefühl reinzugehen, ist ja eigentlich egal, wann er fährt, ob der jetzt in 2 Stunden fährt oder in einer. Hauptsache, ich krieg den und komme heute da an, wo ich bin, weil ich bin ja auf einer Reise im Urlaub und habe ja die Zeit.
Ja, ja.
Das ist mir teilweise schon auch sehr schwer gefallen, muss ich
ja, aber das ist in anderen Ländern so. Da gibt's, die Fahrpläne existieren zwar, aber die stimmen ja auch nicht.
Nee.
Ja, also ich meine, das weiß man dann schon. In Indien zum Beispiel, wir sind, nachdem wir den Verlag verkauft hatten, mehrere Jahre hintereinander in Indien gewesen, weil ich das auch aufarbeiten wollte. Meine erste Erfahrung mit Indien, ja. Und das war dann schon anders. Und vielleicht auch deshalb, weil ich andere Länder vorher kennengelernt habe, dann war das nicht mehr so dramatisch mit der Armut. Und in Indien war es dann so, wenn du da hingegangen bist, wann fährt denn der Zug? Ja, der fährt morgen. Wann fährt er morgen? Ja, morgen.
Ja.
Na? Und das genau ist so. Und dann haben die natürlich alle Verspätungen. Und ich weiß noch, wir waren in Varanasi und da lagen die Leute, Traveler lagen da am Bahnhofshalle rum und auf ihren Decken da und warteten auf den Zug. Und ich habe gesagt, wie lange wartet ihr denn? Ja, 24 Stunden.
Wahnsinn. Irre. Ja.
Ja, deshalb ist, aber die Deutschen wollen das haben und dann haben wir das auch immer gemacht. Das ist sehr aufwendig.
Ja,
das kann ich mir wenn vorstellen. Du dann zum Bahnhof gehst und dir das, meine, heute ist es nicht mehr so aufwendig, weil es das Netz gibt. Da kannst du ja alles nachgucken. Ob das immer stimmt, ist eine andere Sache, aber du kannst dann nachgucken.
Ich habe eine Frage dazu. Wenn du jetzt gerade das beschreibst mit diesen Fahrplänen und so weiter, wie schnell geht es, dass so ein Reiseführer dann auch ein Update braucht? Also ab welchem Zeitpunkt hast du gesagt, okay, wir müssen jetzt mal gucken, gibt es überhaupt das Restaurant, was ich da empfohlen habe, noch? Ist die Zugverbindung noch die oder ist es eine andere? Wie oft habt ihr Updates gemacht?
Wir haben am Anfang für die Asien-Titel haben wir immer 2 Jahre gehabt.
Mhm. Boah, das ist ja auch aufwendig.
Und das ist sehr aufwendig, weil natürlich, wenn du eine Auflage 4 Jahre verkaufst, kannst du größere Mengen drucken und dann werden die Druckkosten geringer, logisch. Aber 2 Jahre war so ein Thema, was wir immer gemacht haben. Später dann auch verschiedene Bücher 3 Jahre. Aber da drüber nicht, weil das dann stimmt vieles einfach nicht mehr.
Ja.
Das ist nicht nur die Fahrpläne, dann sind Restaurants weg oder
Hotels.
Hotels sind weg. Und
oder kosten das Doppelte.
Ja, ich kann mich erinnern, als wir, das war schon in den frühen 80ern, sind wir nach Singapur gekommen und ich war schon vorher mal in Singapur und ich hatte ein tolles Hotel, das hieß Sanwa, das ganz billig, also für, meine, Singapur ist heute eine der teuersten Städte der Welt, aber das Sanwa Hotel kostete damals Anfang der 80er, was weiß ich, 5 oder 6 Mark, damals noch Mark, die Nacht und war natürlich auch nichts irgendwie Luxuriöses oder was und Badezimmer war da, Dusche war irgendwo draußen. Und ich komme mit Renate da an in Singapur und ich sage, jetzt fahren wir ins Sanwa Hotel. Wir sind mit dem Bus in die Stadt rein. Ich komme in die Straße rein und die ist weg. Die ganze Straße, wo das Hotel war, alles
weg. Die Straße ist weg.
Ja, die Straße gibt's noch, die heißt noch so.
Ja.
Aber es sind völlig neue Häuser rechts und links. Und ich dachte mir, mein Gott. Ja, und das ist so typisch gewesen, auch wie schnelllebig gerade in Südostasien das alles ist und wie sich das alles sehr schnell ändern kann. Mhm. Das haben wir dann gemerkt und deshalb haben wir dann auch zum Teil eben 3 Jahre dann eingesetzt, weil du kannst nicht alles wieder ablaufen.
Mhm.
Und also das ist schon ein bisschen kompliziert gewesen. Und du hattest ja kein Netz. Immer Anfang der 80er immer war immer noch nichts.
Apropos Netz und apropos Veränderungen. Inwiefern verändert sich denn die Situation für Reiseführer jetzt, da wir überall mit eSIMs Zugang zu unserem Handy haben und Instagram haben und Blogs lesen können?
Ja, das ist, also bei Blogs bin ich sehr skeptisch, weil das sehr subjektive Sachen sind von Leuten, die vielleicht mal da und dort und da sind, aber nicht irgendwie was Zusammenhängendes rausbringen. Wir hatten ja immer das Konzept mit dem Buch. Und wir wollten also auch die Hintergrundinformationen reinbringen und wir wollten auch so detailliert wie möglich sein und die Leute irgendwie, was ich schon sagte, weg von den ausgetretenen Fahrten bringen. Und das hast du bei Blogs nicht. Das ist alles sehr schön und dann ist auch noch ein bisschen Werbung drin, weil die müssen ja auch was verdienen. Mhm. Und also ich bin da, aber du kannst natürlich im Internet sehr viel recherchieren.
Genau,
eine
du
Reise
hast immer
vorbereiten.
Zugang zu Booking.com oder anderen Hotelplattformen.
Ja,
das heißt, damals hat man den Reiseführer aufgeschlagen und geguckt, welches Hotel ist in meiner Nähe.
Ja, heute macht das Booking.
Mhm.
Das ist international.
Wie siehst du die Zukunft für Reiseführer?
Ja, ich sehe die nicht besonders positiv. Ich denke, das fällt alles irgendwann mal weg. Da gibt es dann keine Reiseführer mehr. Ich meine, wir haben das Glück, dass wir bei dem größten Reiseführerverlag in Europa sind, bei Maya Dumont. Mhm.
Da hattet ihr verkauft, ne?
Da haben 2000er. Wir verkauft und das war ein Glückstreffer. Sonst würde es die Bücher jetzt auch nicht mehr geben. Mhm. Und die haben halt ein gutes Vertriebssystem. Die sind präsent in den großen Läden. Und die anderen Verlage, die da noch Reiseführer machen, die tun sich sehr schwer.
Mhm. Es ist ja schon, also es ist ja auch in dem Reiseführermarkt so, dass du einfach, du musst ja eine Marke aufbauen, du musst ja Vertrauen aufbauen. Die Leute müssen dir ja vertrauen. Also Yannick hat vorhin gesagt, er hat mit 18 das erste Mal irgendwie den Stefan Lohse Reiseführer eingepackt. Und ich erinnere mich auch noch bei uns ich komme ursprünglich aus Freiburg, da gibt es das Landkartenhaus Vogt und meine Mutter hat mich da hingeschleppt und hat halt auch gesagt, so jetzt kaufen wir einen Reiseführer, weil da bin ich irgendwie nach Uganda gefahren. Ja. Und dann hat man diese Reiseführer und das war schon auch so, nee, nimm mal den Stefan Lohse, weil da sind immer gute Tipps drin. Oder eben nicht den Lonely Planet nehmen, weil das, wer weiß, irgendwie. Und das ist, glaube ich.
Kann ich mal kurz Lonely Planet hat einen Nachteil. Die haben riesige Auflagen. Mhm. Das heißt, alle englischsprachigen Leute rennen dahin.
Mhm. Das ist auch voll da, dann, ne?
Nicht in die Hotels, in die Restaurants, das sind alles Lonely Planets. Mhm. Ja, und da gehen die alle hin. Und bei einer kleineren Auflage, wie wir haben ja auch nicht dieselben Tipps wie Lonely Planet drin gehabt in unseren Büchern, dann verläuft sich das ein bisschen mehr. Na, aber Lonely Planet hat halt auch Nachteile eben aufgrund der hohen Auflage, weil die alle in dieselben Läden reinrennen.
Apropos Geheimtipps, hast du schon mal was absichtlich nicht in den Stefan Lohse reingeschrieben, damit es für dich bleibt?
Jojo. Das haben wir häufiger gemacht. Nein, das haben wir häufiger gemacht. Oder wir haben es, so eine Reise dann etwas erschwert.
Mhm. Wie denn? Oh Gott. Ja. Tell us everything.
Naja, also wir waren zum Beispiel in Borneo, sind wir sehr viel rumgefahren. Und das ist ja nun wirklich eine sehr abgelegene Gegend. Also da kannst du nur mit dem Boot fahren auf Flüssen. Und das heißt, du brauchst auch Grundkenntnisse der jeweiligen Sprache da. Das kannst du dir aneignen, das geht. Und wir haben dann so Sachen geschrieben wie, und wir haben tolle Erlebnisse gehabt. Also wir waren so gespannt, dann was jetzt kommt. In diesen Langhäusern da, die wirklich noch ursprünglich waren und so. Und jedenfalls haben wir dann immer reingeschrieben, ja, sitzt euch an die Bootsanlegestelle, aber eigentlich müsstet ihr etwas Sprachkenntnisse haben und vor allen Dingen braucht ihr viel Zeit. Und damit waren schon eine ganze Menge Leute weg.
Die Hälfte ist
die
weg,
die gar nicht auf die Idee kommen. Na, weil das ist auch nicht gut, wenn in so ein Langhaus mit 30 Türen, also die ist ja ein Haus, wo 30 Familien wohnen oder 50, und wenn dann zu viele Touristen dahin kommen. Das ist nicht gut verträglich. Das ist dann, Und dann haben wir es halt einfach so auf die Art und Weise erschwert.
Es gab einfach so Floskeln, da wusstest du, die kannst du reinbringen und dann fallen schon so ein paar Leute weg.
Ja, da fallen
und
Leute
weg.
Gibt
es dann aber für so den inneren Kreis an Freunden und Freundinnen das inoffizielle Reisebuch?
Ja, da klar, wenn Leute mich fragen, die ich kenne und ich weiß, wie die sich verhalten und so, dann kann ich natürlich auch sagen, der fahrt dahin, dann geht zu dem Typen und der Typ weiß genau, wann das Boot fährt oder ob ein Boot fährt und dann könnt ihr das machen.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, das ist klar, aber das musst du ja nicht veröffentlichen.
Nee. Sehe ich genauso. Stefan, gibt es eine Sache, die in keinem Backpack-Rucksack fehlen durfte?
Damals.
Ja, dein wichtigstes Utensil.
Neben der Schreibmaschine.
Neben der Schreibmaschine.
Die habe ich ja dann nicht mehr mitgenommen. Ich habe dann alles handschriftlich geschrieben. Der Pass. Du brauchst einen richtigen Pass. Also wenn du ohne Pass oder wenn du einen Pass verlierst, das ist ein Drama.
Das war damals wahrscheinlich auch noch
ungleich. Das ist noch viel schlimmer gewesen damals. Du brauchst für fast jedes Land ein Visum. Mhm. Du musstest hier in Berlin zur Botschaft rennen. Oder damals war Berlin noch nicht Hauptstadt, dann hast du also hier das Generalkonsulat gehabt, da musstest du hingehen, musst einen Visa-Antrag ausfüllen. Und wenn der Pass weg war, dann war das nicht schön. Ich würde sagen, der Pass und natürlich auch, dass du ein bisschen Geld hast. Denn ohne Geld bist du auch sehr aufgeschmissen, wenn dir dann unterwegs das Geld geklaut wird, was ich auch mehrere Mal erlebt habe. dann ist das unangenehm. Ne?
Da fällt mir gerade, wo du Geld sagst, da fällt mir gerade auf, das ist ja total krass, da gab es ja wahrscheinlich gar nicht. Also jetzt kann man ja immer mit der Visa einfach abheben. Wie habt ihr das gemacht früher?
Na, damals gab es Reisechecks. Mhm. American Express war eigentlich so die Nummer eins. Und American Express, und du hast Reisechecks gekauft, hier bei einer Bank. Und die konnten in Dollar, US-Dollar. Und dann konntest du die in dem jeweiligen Land bei der irgendeiner Bank einlösen und hast dann Landeswährung gekriegt. Du konntest auch Cash-Dollar, musstest du auch immer ein paar haben, weil es lief nur über Dollars.
Man hat quasi Dollar mitgenommen, weil die konnte man überall tauschen.
Ja, und weil du überall Dollar tauschen konntest, und eben Reisechecks war ja relativ sicher. Mhm. Denn wenn die geklaut worden sind, dann hast du es ersetzt gekriegt von American Express. Und die konnten ja auch nicht unbedingt die Reisechecks einlösen, wenn sie nicht den entsprechenden Pass dazu hatten.
Es ist einfach, ist natürlich total absurd, weil wir irgendwie, ne, meine erste Fernreise war 2010, so. Aber es ist so interessant.
Gehst zu jeder ATM heutzutage und du steckst deine Karte rein und holst Geld raus. Das gab's ja alles nicht.
Du bist einfach in einer Zeit groß geworden, in der so etwas wie ein Reiseführer noch nicht existierte, und du bist dafür verantwortlich, dass so viele Menschen so toll durch Länder reisen können. Das ist wirklich wahnsinnig.
Ja, ich meine, wir haben, das im Hintergrund hatte ich natürlich auch, dass die Leute vielleicht irgendwas lernen durch das Reisen. Da gab es schon so ein didaktisches Moment, ne?
Was ist das, was du gelernt hast? Was ist das Prägendste? Was bedeutet Reisen?
Also ich habe sehr viel Toleranz gelernt. Mhm. Anderen Kulturen gegenüber, die ich nicht verstehe und die Sprache nicht. Ich kann ja nicht alle Sprachen reden da. Aber ich habe gelernt Toleranz den Kulturen gegenüber, und ich habe auch, denke ich, so ein bisschen so bestimmte Dinge, die hier so normal sind, als würde ich als normal bezeichnen, in Frage zu stellen.
So Privilegien, die wir haben.
Ja, Privilegien haben wir sehr viele hier. Also ich meine, alleine unser Krankensystem, das ist ja, also,
immer Essen,
wenn
immer
du das erzählst Wasser in Indien irgendjemand, die greifen sich ja an den Kopf.
Und du hast wahrscheinlich auch viele Dinge sehr zu schätzen gelernt. Kannst du da so eine,
Gastfreundschaft ist zum Beispiel so, in islamischen Ländern, Gastfreundschaft ist was ganz, ganz Tolles, das gibt's hier nicht.
Ja.
Das ist, da guckt man ja immer erstmal, wenn du so irgendeinen Moslem hier rumlaufen siehst mit dem Bart und so, und dann guckst du da erstmal so ein bisschen hier. Und da unten ist es genau das Gegenteil. Also du bist als Fremder immer, wirst du aufgenommen, und du kriegst ein Essen und tolle Sachen erlebt. Ja.
Das Gespräch hatte ich auch zuletzt mit einer Kollegin von mir, die in Deutschland zwar groß geworden ist, aber türkische Eltern hat.
Ja.
Und sie auch sagt, das Schlimmste für sie ist dieser, mitzubekommen, wie ihre Eltern in ein Land gekommen sind, in dem die Türen geschlossen werden, wenn andere Leute kommen, und sie zu Hause haben alle Leute reingelassen. Ne?
Ja, ein Fremder, wenn der da hinkommt, der wird nicht feindlich als Feind gesehen, sondern als Gast. Und
das ist toll.
Aber hast du das Gefühl, dass du dir selber auch irgendwie eine andere Offenheit dann mitgenommen hast, Leuten
klar.
gegenüber?
Ich habe ja, Gastfreundschaft bedeutet mir schon was, und wenn die Leute bei mir kommen, dann sind die da.
Ich glaube, da sollten wir uns alle eine Scheibe von abschneiden, und vor allem auch von der Toleranz, die du gerade angesprochen hast, ist etwas, was ja gerade einfach fehlt und
das
vorhanden
fehlt
sein
hier,
sollte. Ich finde es ganz toll, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast, Stefan.
Ja.
Bevor wir dich aber entlassen, haben wir ja noch zwei Programmpunkte, zwei wichtige Programmpunkte. Wir fragen alle unsere Gäste und Gästinnen nach drei Buchempfehlungen.
Ja.
Hättest du da welche für uns? Es reicht auch ein oder zwei, aber vielleicht hast du drei.
Also ich habe zum Beispiel, mein Lieblingsautor ist Jack Kerouac, On the Road.
That makes sense.
Ja, that makes
sense. Das ist eigentlich das Buch, was ich schon in den 60er Jahren, bin ich da irgendwie drauf gekommen. Das war ja damals auch noch, die Zeit hat er auch noch gelebt, glaube ich. Und das war so ist eigentlich mein Lieblingsbuch gewesen. Und dann lese ich natürlich jetzt auch andere Bücher. Und,
welches liegt denn momentan auf deinem Nachtschrank?
Ja, Bella Germania zum Beispiel von Daniel Speck heißt er, glaube ich. Finde ich sehr schön. Und der hat ja auch noch zwei andere Bücher geschrieben, die sich mit ähnlichen Problemen, also Familienproblemen, beschäftigen. Und was habe ich noch? Ich lese sehr viel indische Literatur, die erscheint ja meistens in Englisch. Mhm. Und da habe ich den Dalrymple, heißt der Mensch, William Dalrymple, der schreibt sehr viel über indische Geschichte. Die Familie ist…
Sind das Sachbücher oder fiktionale
Bücher? Sachbücher. Und da kommt eine ganze, versteht man eine ganze Menge über Indien. Ich habe mich, habe ich ja vorhin erzählt, sehr lange mit Indien beschäftigt. Und Dalrymple würde ich alle, eine ganze Menge Bücher hat er geschrieben. Toll. Und ja, was soll ich?
Das ist eine schöne Auswahl. Das
sind ja schon drei.
Ja, sind schon drei. Bevor wir noch unseren zweiten Programmpunkt, das Entweder-Oder machen, habe ich noch eine Frage an dich, die mir noch vollkommen unter den Nägeln brennt, die ich bis jetzt vergessen habe. Gibt es einen Ort, den du gerne noch bereisen würdest?
Stimmt.
Wo ich noch nicht gewesen
bin. Wo du noch nicht warst.
Eigentlich nicht. Ich habe schon so viele Orte bereist und ich fahre auch gerne wieder an die Orte zurück, wo ich gewesen bin, um die Veränderungen zu sehen. Das ist ja, also Indien hatte ich vorhin gesagt, Indien 1971 und jetzt ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ist nicht mehr das gleiche Land.
Ja, also ich habe kein Bedürfnis, ich war nie in Südamerika. USA habe ich sehr intensiv bereist, weil ich Vorurteile eigentlich abbauen wollte, aber das hat nicht geklappt. Nein, es wirklich, wir haben, ich bin mehrere Jahre hintereinander, so immer so 6-8 Wochen mit dem Auto dann von Seattle nach Florida oder von Maine nach San Diego gefahren, auch im Mittleren Westen und so, aber muss ich nicht unbedingt wieder hin. Und meine Vorurteile war sehr schwer, da einige etwas zu verschieben oder abzubauen, sowieso nicht. Und ja, ich fahre sehr gerne in Europa. Ich war, letztes Jahr waren wir ganz lange in Andalusien. Sehr schön. Und ja, Italien sowieso. Kroatien, wir sind einmal um die ganze Adria rumgefahren mit dem Auto, auf der bis Griechenland runter, auf der östlichen Seite und dann mit der Fähre nach Italien und da wieder zurück. Und ach so, ja, was ich noch eine der besten Reisen, und da würde ich vielleicht sogar nochmal hinfahren, ist Zentralasien. Und da haben wir alle Landgrenzen überschritten. Wir sind nicht geflogen, sondern wir, Iran, sind wir nach Turkmenistan nach Usbekistan, nach Tadschikistan, Kirgisistan, China, Pakistan, Indien. Nur die, alle Landgrenzen.
Wow.
Und das war auch sehr, da könnte ich auch viel erzählen.
Ja, oh Gott. Wir machen dann noch eine zweite Folge mit Stefan.
Aber bevor wir dich entlassen, Stefan, kommt das Entweder-Oder-Spiel, was Kara gerade schon angesprochen hat. Wir stellen dir Fragen, ganz kurze Fragen, die es mit einer Antwort zu antworten gilt, ohne viel drüber
nachzudenken. Ohne viel nachdenken. Okay,
ich fange an. Startet.
Hardcover oder Taschenbuch?
Taschenbuch.
Eselsohren oder Lesezeichen?
Ich knicke immer die Seiten um.
Dann Eselsohren.
Bücherregal sortieren, alphabetisch oder nach Farben?
Nach Autoren.
Nach Autoren. Buch mit Notizen vollkritzeln oder es heilig und unberührt lassen?
Teile unberührt lassen.
Mitten im Kapitel einschlafen oder nur noch eine Seite bis 3 Uhr nachts?
Nee, das Buch zuklappen.
Buch nach Cover oder nach Klappentext kaufen?
Cover ist natürlich ist schwer. Klappentext würde ich dann sagen.
Fantasy mit 7 Bänden oder Roman mit 300 Seiten?
Roman mit 300 Seiten.
Lieblingsbuch verleihen, Achtung Risiko, dass man es nicht wiederbekommt, oder niemals aus der Hand geben?
Verleihen.
Liebesdreieck oder Anti-Held mit Daddy-Issues?
Weiß ich nicht.
Ist okay. Das ist auch okay, man darf auch skippen. Happy End oder offenes Ende?
Offenes Ende.
Buch oder E-Reader?
Buch.
Ein Buch 10-mal lesen oder immer was Neues?
Buch 10-mal lesen.
Letzte Seite zuerst lesen oder niemals spoilern?
Die letzte Seite in einem Buch ist nicht unbedingt der Abschluss eines Romans oder irgendwas. Da stehen ja hinten eine ganze Menge anderer Sachen drin über den Autor und so. Und das lese ich eigentlich immer zuerst, oder die Personen, die da drin vorkommen, das lese ich eigentlich immer zuerst.
Okay, dann kommt die letzte Frage. Buch verfilmen oder lieber als Buch lassen?
Lieber als Buch lassen.
Schön.
Schön. Vielen Dank.
Stefan, das war ein kleiner Wunsch, der da von mir in Erfüllung ging und von Kara auch. Und das war toll, dass wir uns mit dir übers Reisen unterhalten.
Ja, ich habe natürlich, hätte noch viel mehr erzählen können. Anekdoten habe ich ja gar nichts gemacht.
Du hast Anekdoten erzählt, aber stimmt.
Hast du. Willst du noch eine Anekdote zum Besten?
Brennt dir noch etwas auf der Zunge?
Ja, soll ich es noch erzählen?
Ja, bitte unbedingt.
Gerne, ja.
Also wir waren auf einem Nordmolukken auf einer Insel, die einen Flugplatz hatte. Da konnte man also wirklich hin, auch ohne Schiff, weil Schiffsverbindungen waren immer sehr unregelmäßig und. Und da haben wir, sind wir hin, mussten uns anmelden. Man musste sich bei der Polizei anmelden damals, bei der indonesischen, und haben uns angemeldet. Und dann sagte der Typ, also Indonesisch können wir auch ein bisschen. Er sagte der, ja, wenn ihr aus Deutschland kommt, dann müsst ihr unbedingt zu der deutschen Frau gehen. Und dann haben wir erstmal gesagt, ja, die hat hier einen Indonesier geheiratet und die lebt hier, die einzige deutsche Frau, Riesenumkreis. Und ja, wo wohnt die? Und dann hat er da angerufen und ja, ja, wir kommen, wir sollen vorbeikommen. Dann sind wir da hingegangen und da hat die sich gefreut, eine Berlinerin, die hat einen indonesischen Studenten hier geheiratet. Also in Berlin, und dann ist, hat der Vater, typisch, er war indonesischer Chinese, der hatte eine, der hat Kopra, also aus Öl gemacht, Kokosnussöl. Mhm. Und der Vater hatte die Fabrik, der wurde alt und dann musste er zurück und die Frau ist mitgegangen und die haben dann auch zwei Kinder da unten gehabt und die waren natürlich sehr einsam, weil keine Deutschen da waren und nichts. Und ich dachte ja schon telefonieren. Ach, da haben wir 3 Tage gewartet auf einen Telefonanruf. Wow. Wir wollten nach Berlin telefonieren und da mussten wir wirklich 3 Tage warten. Aber das ist nur nebenbei. Und dann haben wir da geredet und die haben sich gefreut und dann sagt er, wo wollt ihr, warum seid ihr eigentlich hierher gekommen? Und dann haben wir ihm das erzählt und so, weißt du was, dann fahrt ihr morgen mit einem chinesischen Cobra-Händler, der fährt auf die nächste Insel rüber, nach Halmahera. Und da könnt ihr mitfahren, ich rede mit dem und dann könnt ihr mal wohin gehen, wo alles noch sehr, sehr ursprünglich ist. Und dann sind wir nächsten Morgen. Kam der, hat er uns dann abgeholt und dann sind wir zum Hafen runter und dann sind wir auf so ein kleines Boot, sehr kleines, also das 5, 6 Leute passen da drauf, aber die nächste Insel war wirklich sichtbar. Mhm. Das ist nicht so, dass das weit weg war, konnte auch mit so einem kleinen Boot. Und dann sind wir in dieses Dorf gekommen, da wo er das Kobra einkaufen wollte und dann sagte er, das Dorf war, die ersten Weißen, die überhaupt jemals dahin gekommen sind, die kannten, die meisten kannten, die waren, die kannten, haben noch nie Weiße gesehen und dann waren wir da und das war natürlich die große Aufregung und alle standen rum und guckten und wir guckten auch und dann haben wir da übernachtet und dann am nächsten Tag hat er gesagt, weißt du, was wir machen können, wir können zu den Wilden, Orang heißt ja Mensch auf Indonesisch, Orang-Utan ist der Waldmensch und das sind die Orang Primitiv, die haben die auch so genannt, die einfachen, primitiven Leute. Ja, das haben wir uns dann nicht zweimal sagen lassen und da gab es dann aber schon Probleme, dass Frauen eigentlich nicht in den Dschungel durften und Renate war ja nun mal eine Frau und die war auch noch schwanger, das ist auch noch, die war im 3. Monat. Dann sind wir am nächsten Morgen wirklich, ach so, ja, dann haben wir überzeugt, also die europäischen Frauen sind ganz anders wie die Frauen hier und die können auch in den Wald gehen. Und Renate hat dann erzählt, dass sie kann auch ganz gut Indonesisch, dass sie schon häufig im Dschungel gewesen ist. Und dann, jedenfalls durfte sie dann mit. Also das war ausgeräumt und dann sind wir los und dann hatten wir einen Guide, der hatte so eine Lanze, richtig so eine Lanze, dann lief der vorne weg mit seinem Sohn. Und die hatten ein Stück Dschungel abgeholzt und haben da was, irgendwas angepflanzt. Weiß jetzt nicht mehr was. Und die, der, das Stück Dschungel, was sie abgeholzt haben, das war sehr nah an dem Gebiet, wo die Orang Primitiv gelebt haben. Naja, wir konnten uns unter Orang Primitiv auch nichts Richtiges vorstellen, was das nur sein sollte. Aber wir sind mitgegangen. Wir sind zu dem abgeholzten Wald gekommen und dann ist er verschwunden. Und dann hat er gesagt, ich suche jetzt mal und guck mal, was ihr müsst hier warten. Also wir warteten da, dann mussten wir auch noch durch den Fluss durchlaufen bis hierher im Wasser und haben gewartet. Und dann sagt, kam er wieder und dann hat er erzählt, also die Männer, die sind, laufen alle nur mit Lendenschurz rum und die sitzen in den Bäumen und gucken uns zu, weiß nicht, ob das stimmt. Und dann sind wir in so eine Lichtung gekommen und dann saßen 4 Frauen da rum. Ich habe noch Fotos. 4 Frauen, die hatten alle Kleider an. Also Kleider, so europäische Kleider. Ne? Mhm. Und zwar mehrere übereinander. Und dann haben wir gefragt, dann später haben wir dann gefragt, wie kommt die denn zu den Kleidern? Und dann hat die Frau von unserem chinesischen Cobra-Händler erzählt, ja, ich bin Christin und ich muss denn ja, die können ja nicht nackt rumlaufen, ich muss denn die Kleider, alte Kleider bringen und dann sind, haben sie sehr angezogen, uns zu sehen, die Männer hatten nur Lendenschürze, die sind gar nicht gekommen. Und dann saßen die uns gegenüber und wir guckten uns an, das sind manchmal sehr komische Situationen, und dann hatten sie so einen Topf da, da haben sie Schlangen drin gekocht, oder ja, in Wasser Schlangen gekocht. Und dann bin ich vorgegangen und habe eine Schachtel indonesische Zigaretten dahin gelegt, bin wieder zurückgegangen, dann sind die gekommen, haben die Zigaretten genommen, haben auch gleich eine geraucht, dann habe ich auch eine geraucht und dann haben wir gelacht. Lachen ist übrigens immer bei solchen Situationen, Spaß machen ist immer das Ideale. Und ja, und dann sind wir wieder zurückgegangen und das waren hin und zurück 35 Kilometer. Und meine Frau war im dritten Monat Wahnsinn. Schwanger.
Und ist einfach mit einem chinesischen Körperhändler.
Ja, und dann wussten wir auch nicht, wie wir wieder zurückfahren sollen, weil der Cobra-Händler, der sagte, nee, ich bleibe jetzt hier.
Der hatte noch Business zu tun.
Der hatte da noch irgendwie Kokosnüsse zu kaufen und wir wollten aber natürlich wieder zurück. Vor allen Dingen war das schweres Malaria-Gebiet, die ganze Gegend. Und mit Schwangerschaft und Malaria ist auch nicht so gesund. Und dann hat er gesagt, oh ja, ich fahre euch mit dem Boot auf die nächste Insel da, das ist Makian hieß die, glaube ich sogar. Und da ist Markt. Und wenn Markttag ist, dann kommen die auch von den anderen Inseln, da kriegt ihr bestimmt ein Boot zurück nach Ternate, da wo die Deutsche gewohnt hat. Mhm. Und das haben wir dann gemacht und haben auch ein Boot gefunden, der uns dann nach Ternate zurückgebracht hat. Aber meine Frau war so geschafft, war Wahnsinn eigentlich. Und dann haben wir beschlossen, wir brechen die Reise ab und wir fliegen nach Bali und lassen es uns eine Weile gut gehen. Das haben wir dann auch gemacht. Dann waren wir in Bali und da hatten wir Nachbarn, Deutsche, da waren viele Deutsche schon damals in Bali. Der war Arzt und der hat Renate bestätigt, dass sie schwanger ist. Und dann haben wir die Reise ganz abgebrochen.
Mhm. Wow. Ja. Ich glaube, du könntest einfach noch Stunden, Tage lang weitere Reiseanekdoten erzählen.
Ja, da gibt es auch eine ganze Menge Geschichten.
Ich bin immer noch Fan von der Idee, dass du eine Autobiografie schreibst.
Ich bin auch Fan.
Ja,
weiß ich nicht. Komm, Stefan.
Na ja, mal sehen.
Danke, dass du bei uns warst.
Danke, dass du bei uns warst.
Schön mit euch, ja.
Das ist schön. Das freut mich. Und ich hoffe, ihr fandet diese Reiseberichte genauso krass interessant wie wir. Und wir lesen weiterhin Ich, die ich Männer nicht kannte von Jacqueline Hartmann und wir freuen uns schon ganz doll auf unsere nächste Book Club Edition in 2 Wochen. Am 5. Mai kommt sie raus und wir freuen uns natürlich auf eure Sprachis für die Kategorie Anrufbeantworter. Gerne per Mail an zwischenkotti-und-kapiteln.com. Fehlt noch was, Cara? Haben wir es vergessen?
Wir freuen uns auch auf unser Live-Event, das in 2 Tagen stattfindet.
Übermorgen kommt.
Übermorgen, ja. wenn die Folge rauskommt, übermorgen sind wir im Kolosseum in Berlin.
Mit Eva Pramschüfer und ihren Debütroman Weißer Sommer.
Es kauft gibt euch noch
bestimmt
Tickets.
Noch Resttickets. Müsst ihr mal schauen, Buchbox Berlin. Und dann freuen wir uns, euch alle live und in Farbe in Berlin zu sehen.
Bis dann.
Happy Reading.
Tschüss.
Zwischen Kotti und Kapiteln ist eine Produktion von Chop Chop Studio. Tausend Dank an Benjamin Held.
Idee und Konzeption Yannick Schümann und Cara Wolf.
Vielen Dank auch an unsere Presseagentin Marie-Claire Kosig.
Und ein besonderer Dank geht raus an unser Maskottchen Felix Krug.